Willkommen zurück zu unserem Tourcast, wie immer mit Bernhard Kohl. Hallo Bernie.
Guten Morgen, hallo.
Dieses Mal steht die Vuelta a España am Programm. 90 Jahre bestehen, 80. Rundfahrt dieses Jahr 2025. Ganz klassisch stehen die 21 Etappen der Spanien-Rundfahrt ganz im Zeichen der Berge. Topografisch klassischerweise die schwerste Rundfahrt, die dritte im Jahr. Bernhard, du bist selber gefahren.
Ich kann mich noch sehr gut erinnern an meine zwei Vueltas und ja, es ist, wie du richtig angesprochen hast, topografisch wahrscheinlich die schwerste Rundfahrt. Es sind die meisten Berge, es sind die meisten Bergankünfte, dieses Jahr sogar 10 an der Zahl oder 9 richtige und eine so halbe Bergankunft. Und ja, es ist nicht nur die Topografie, welche die Vuelta wirklich sehr schwer macht, sondern auch die Temperaturen. Südspanien oder generell Spanien natürlich auch sehr, sehr heiße Temperaturen. Wir sind zwar heuer mehr im Norden in den Pyrenäen unterwegs, also vielleicht hier ein bisschen besser, aber es wird eine wahre Hitzeschlacht wieder werden. Und mir ist es damals immer sehr entgegengekommen. Aber ja, es spricht einen sehr spezifischen Fahrertyp an. Und ja, es sind auch heuer wirklich ein sehr, sehr hochkarätiges Fahrerfeld am Start. Und ja, ich freue mich auf 3 Wochen Vuelta und auf ein spannendes Gesamtklassement.
Weil du das hochkarätige Fahrerfeld ansprichst, ganz offensichtlicher Favorit, Top-Favorit für die Vuelta, für die Spanien-Rundfahrt ist Jonas Vingegaard. Hat die Tour de France an Platz 2 hinter Tadej Pogacar beendet. Tadej Pogacar selbst ist nicht dabei, hat seine Teilnahme zurückgezogen und auch nicht an der Startlinie steht der bisherige Rekordsieger der Vuelta, Primož Roglič.
Ist richtig, also auf dem Papier ist natürlich Jonas Vingegaard ganz klar der Top-Favorit und ja, neben Tadej Pogacar spielen die beiden eigentlich in einer eigenen Liga. Aber es ist erst ein Monat nach der Tour de France und da natürlich die Topform so weiter zu bekommen, wird auch für Jonas Vingegaard nicht leicht sein. Also er hat natürlich im Frühjahr ist er sehr, sehr wenige Rennen gefahren, also er hat noch nicht die Rennkilometer oder Tage heuer auf seinem Zähler. Aber es ist trotzdem keine einfache Aufgabe und ja, er hat starke Gegner. Also auch wenn Tadej Pogacar bei UAE nicht dabei ist, haben sie eine sehr, sehr starke Mannschaft mit 2 Kapitänen. Mit einem Scholl Almeida, der was heuer sehr, sehr viel gewonnen hat, top motiviert ist. Und natürlich dann auch eine große Nachwuchshoffnung mit Ayuso. Also es wird sehr, sehr spannend und der eine oder andere Geheimfavorit steht natürlich auch auf der Linie.
Dazu kommen wir gleich noch. Bleiben wir vielleicht kurz bei dem Thema, was ist denn deine Einschätzung aus Fahrersicht? Erzeugt das Fehlen von großen Namen wie Pogacar, Roglic, Evenepoel ist nicht dabei, Carapaz steht nicht am Start und viele, viele mehr, erzeugt das zusätzlich Druck auf Vingegaard nach dem Tourergebnis, dass er jetzt ja quasi gewinnen muss, unter Anführungszeichen? Oder kann man entspannter fahren, wenn die Hauptkonkurrenz nicht dabei ist? Oder kennt der Rennfahrer überhaupt den Begriff entspannt Radl fahren?
Das ist eigentlich das Richtige. 3 Wochen Landesrundfahrt gibt es kein entspanntes Radfahren. Du musst von Kilometer 0 fokussiert sein. Es dürfen keine Fehler passieren, keine unnötigen Stürze. Es kann im Radsport sehr, sehr schnell gehen und der Druck ist sowieso da. Also jetzt bei so Hochkaräter wie ein Jonas Vingegaard, wenn der am Start steht, dann will er gewinnen. Egal, ob er da die Pogacar dabei ist oder nicht. Das heißt, der Druck hat er sowieso. Und ja, man wird bei der Topografie der diesjährigen Vuelta sehr schnell sehen, wer kann wirklich um einen Gesamtsieg mitfahren. Wer geht auf Gesamtklassement, wer geht vielleicht doch nur auf Etappen, wie Felix Gall, unsere österreichische Hoffnung. Also werden wir sehen, wie sich das ergibt. Also es wird die erste Woche, eigentlich der zweite Tag, schon sehr, sehr spannend. Und ja, dann wird man sehen, wie sich der Rennverlauf, die Teams aufstellen und wer da ganz vorne mitspielen kann.
Du hast jetzt schon angesprochen, der zweite Tag, das heißt die Etappe 2 am Sonntag, wird schon eine sehr, sehr spannende. Vielleicht springen wir da gleich hin. Warum?
Ja, es sehr untypisch, aber es gibt schon die erste Bergankunft. Also die Etappe ist zwar flach, ist in Italien und geht dann aber in die Alpen hinein. Und es ist jetzt nicht der klassische schwere Bergankunft, sondern ja, ein Berg mit 14, 15 Kilometer mit 5% Durchschnittssteigung. Also es wird da keine großen Abstände geben, aber der eine oder andere Favorit, der was jetzt noch vorne mit dabei steht fürs Gesamtklassement, wird vielleicht trotzdem mit der Favoritengruppe nicht mitfahren können. Und somit scheidet der aus dem Gesamtklassement aus und wird dann in weiterer Folge auf Etappenjagd gehen. Also es schränkt den Favoritenkreis ein bisschen ein, der diesjährigen Vuelta. Und ist einerseits natürlich spannend, andererseits nimmt es vielleicht ein bisschen auch die Spannung raus, wenn man sehr früh weiß, okay, die 4, 5 können es vielleicht gewinnen. Aber ja, ist ein bisschen ein anderer Rennverlauf als wie von der Tour. Aber das macht auch irgendwo den Reiz von der Vuelta, glaube ich, auch aus.
Mhm. Mit Etappe 3 am Montag, da vielleicht nur einen kurzen Abbieger hin, steht ja dann auch schon eine Bergetappe, eine Medium Mountain Stage, wie es diesmal gerne genannt wird, am Programm. Du meinst, bis Montag, bis Anfang der Woche, bis vielleicht dann Etappe 5 zum Teamzeitfahren. Du meinst, da hat man dann die erste Idee, wie sich's gesamtklassementmäßig aufstellt?
Also ich glaube, Etappe 6 wird so der erste richtige Scharfrichter in den Pyrenäen mit der ersten schweren Bergankunft, erste Kategorie nach Andorra. Also da wird sie wirklich herauskristallisieren, wer kann um den Sieg und wer kann ums Podium mitfahren. Also das werden dann 4, 5 Fahrer sein, was ums Podium und 1, 2 wahrscheinlich um einen Gesamtsieg. Aber ja, wie du im Beginn angesprochen hast, das sind nur 4 Flachetappen. Und das heißt, die Chancen für die Sprinter sind sehr, sehr gering. Und ja, die Gesamtklassementfahrer sind fast jeden Tag gefordert. Also es gibt da jeden Tag Stress, weil es natürlich immer um Gesamtwertung geht. Vielleicht vom Kopf her, mental, der Unterschied zur Tour de France, dass man bei den Etappen bei der Vuelta weiß, okay, heute geht es ums Gesamtklassement. Bei der Tour sind oft so schwere Klassiker-Etappen mit dabei, wo man eigentlich nicht recht einordnen kann und mehr Angst bei den Gesamtklassementfahrern wie bei Felix Gall hervorruft. Das ist bei der Vuelta vom Kopf her ein bisschen leichter, weil die, sagen wir mal, die reinen Klassiker-Etappen fehlen, wo die Gesamtklassementfahrer aber trotzdem mitfahren müssen. Das macht es wie für einen Felix vielleicht sogar ein bisschen leichter, die Vuelta, wenn man sich besser darauf einstellen kann.
Das heißt, wir rechnen auch bei der Vuelta mit einem klassischerweise etwas weniger nervösen Peloton, vielleicht nach dem Höllentempo der diesjährigen Tour, vielleicht auch mit einem, ich sage jetzt einmal, niedrigeren Gesamttempo, weil man sie nicht so belauert, die großen Top-Teams. Kann man das so umsetzen?
Also das Tempo bei der Vuelta ist natürlich geringer als wie bei der Tour. Bei der Tour sind ja 190 Fahrer am Start und die sind alle in Topform. Bei der Vuelta ist das nicht der Fall. Also da ist die Hälfte der Fahrer in Topform. Das heißt, das Grundtempo vom Feld ist einfach langsamer. Das macht es dann ein bisschen einfacher. Also jetzt wie Jasper Philipsen, was bei der Vuelta am Start steht, wenn der mit der gleichen Vorbereitung, also den Giro gefahren wäre, ausgeschieden wäre und jetzt bei der Tour am Start stehen würde, dann würde das eigentlich nicht schaffen, in der Zeitkarenz in den Bergetappen ins Ziel zu kommen. Bei der Vuelta ist das schon möglich. Also das Grundtempo ist einfach langsamer, aber deswegen ist es nicht einfacher oder schwerer, den Gesamtsieg oder einen Etappensieg zum Einholen, weil da wollen trotzdem die, was in Topform sind, gewinnen und dann ist es genauso gleich schwer, egal ob das Giro, Tour oder Vuelta ist.
Du hast Felix Gall, den Österreicher Nummer 1 aktuell im Rennradsport, schon angesprochen. Wenn man jetzt rein quotentechnisch davon ausgeht, dann liegt er aktuell gleich auf mit Egan Bernal. Er ist 5. bei der Tour geworden, ganz, ganz beeindruckendes Gesamtergebnis. Bei der Vuelta im Vergleich zur Tour stehen vielleicht weniger technische Abfahrten am Programm und eben vielleicht, wie du sagst, das etwas geringere Gesamttempo. Spielt das dem Felix in die Karten? Wo siehst du die Chancen von Felix jetzt bei der Vuelta?
Meine persönliche Meinung ist, dass er, glaube ich, auf Etappenjagd gehen wird. Also er wird es im Beginn, glaube ich, schon probieren und auch Etappe 2 und Etappe 6 sicher auch die Ambition fürs Gesamtklassement da ist, weil er natürlich auch wieder der einzige Kapitän ist gegenüber letzten Jahr mit Ben O'Connor noch im Team, der was auch am Podium gestanden ist. Also das Team hat schon was zum Verteidigen und ich glaube schon, dass er es von der Teamleitung einmal probieren wird, aber mein Gefühl sagt mir irgendwo, dass er nach der Tour de France fünfter Gesamtrang, also wirklich eine sensationelle Leistung, dass es vielleicht ja auch danach mit den natürlich Feierlichkeiten und dass einmal der Druck abfällt, dass die Form, glaube ich, kann gar nicht so gut sein wie bei der Tour de France. Und deswegen bin ich gespannt. Also vielleicht ja, hat er die Form rüberbringen können und er geht auf Gesamt, aber ich glaube, dass man eher auf Etappenjagd sehen oder vielleicht sogar aufs Bergtrikot. Also da hat er, glaube ich, sehr, sehr viele Chancen bei der diesjährigen Vuelta. Er kann sich ein bisschen einrollen, braucht sie auf diversen Etappen, dann nicht den Stress machen und dann ist er sicherlich ein Kandidat für die einen oder anderen Etappensieg.
Wir hangeln uns von Fahrer zu Fahrer weiter. Ben O'Connor angesprochen, letztes Jahr am Tour, also am Vuelta-Podium, ist der einzige vom letztjährigen Podium, der dieses Jahr wieder dabei ist. Wo siehst du ihn? Räumst du ihm Chancen ein nach seiner Tour-Performance?
Ja, also bei ihm bin ich gespannt. Also die Tour ist, glaube ich, nicht nach seinem Wunsch verlaufen. Also er hat da in den ersten ja, 10 Tagen eigentlich viel Zeit verloren, war nicht bei den Besten bergauf dabei, wo er es aber schon bewiesen hat, dass es eigentlich kann. Also ja, vielleicht war sein Formaufbau auch vielleicht eher Richtung Vuelta, dass er bei der Vuelta wieder ums Podium mitfahren kann. Es wird spannend. Also es sind sehr, sehr viele Kandidaten. Ja, Egan Bernal, wie von dir schon angesprochen. Also das ist für mich auf jeden Fall ein Kandidat fürs Podium. Hat sich zurückgekämpft nach seinem wirklich schweren Sturz. Er weiß, wie man große Landesrundfahrten gewinnt. Hat die Tour de France schon gewonnen. Wird natürlich nicht leicht gegen einen Jonas Vingegaard. Aber ja, es ist eigentlich so ein bisschen ein Geheimfavorit von mir. Und mir würde es irrsinnig freuen, wenn er da ganz, ganz vorne mitmischen könnte.
Jetzt ist die Tür natürlich schon offen, wenn wir jetzt schon waren bei am Papier Gesamtfavorit. Natürlich Jonas Vingegaard, jetzt dein Geheimfavorit, sozusagen Egan Bernal. Jetzt hätten wir noch ein drittes Platzl frei am Podium. Wen darfst du da hinstellen? Wen siehst du dort?
Eigentlich zwei, aber von einem Team. UAE, trotz die Nichtanwesenheit vom Topstar Tadej Pogacar, extrem gut aufgestellt. Also mit Joao Almeida und Juan Ayuso haben sie natürlich zwei heiße Eisen im Köcher. Kann aber auch eine bisschen Problematik oder Knistern natürlich führen, weil der Kapitän ist eigentlich nicht da und jetzt habe ich trotzdem zwei Kapitäne. Und ja, man weiß auch von den beiden, dass sie sich nicht so gern unterordnen. Also sie fahren beide gerne auf eigene Kappe. Und ja, am Ende des Tages werden es dann die Beine entscheiden. Und auch generell das Team natürlich sehr, sehr stark. Auch dann Felix Großschartner ist mit dabei aus österreichischer Sicht. Er hat sich sehr, sehr gut vorbereitet. Ist während der Tour de France die Österreich-Rundfahrt gefahren, hat da einen Etappensieg gefeiert. Und ihn werden wir, glaube ich, ganz, ganz oft vorne in der Führungsrolle in den Bergen sehen und wird die österreichischen Fahnen da auch bildlich, glaube ich, sehr oft vorne vertreten.
Bleibt auf jeden Fall zu hoffen. Angesprochen schon Almeida und Ayuso, eine vielleicht nicht ganz unexplosive Doppelspitze. Almeida ist bei der Tour schwer gestürzt, hat dann zwar versucht, noch eine Etappe mit gebrochener Rippe mitzufahren, musste natürlich auch dann geschuldet dem extremen Gesamttempo das dann sein lassen. Wie sehr, weiß nicht, ob du da jemals eine Rippe gebrochen hast und dann am Radl gesessen bist, aber wie sehr beeinträchtigt eine solche Verletzung, so lange ist die Tour noch nicht her, wie weit beeinträchtigt einen Topfahrer sowas?
Ja, das beeinträchtigt natürlich. Also bei der Tour de France, wenn du eine gebrochene Rippe hast, kannst du eigentlich nicht mehr ganz vorne mitfahren. Und ich glaube schon, dass, je nachdem, wie die Verletzung wirklich war, ich glaube schon, dass er sie durchhätten hätte können, wenn er vielleicht alles dran gesetzt hätte. Aber das hätte mit sich gebracht, dass er nach der Tour die Saison eigentlich beenden hätte müssen. Und Almeida hat ja heuer ja, Romandie gewonnen, Baskenland gewonnen. Also Er ist ein ganz klarer Siegfahrer und er hat dann, glaube ich, auch für sich die Entscheidung getroffen, okay, ich steige jetzt aus und konzentriere mich auf die Vuelta. Und also auch ein bisschen egoistisch gedacht von ihm, aber ganz klar, er ist Spitzensportler, er ist ein Siegfahrer und da muss man in gewisser Weise auch ein Egoist sein. Also glaube ich auch von meiner Warte aus, dass er da alles richtig gemacht hat. Pogacar hat auch die Tour gewonnen, also auch da war dann nicht das Problem wirklich vorhanden. Und somit eigentlich mit den Leistungen, was er heuer gebracht hat, müsste er eigentlich der klare Kapitän sein. Und ja, glaube ich auch, dass er da ganz, ganz vorne ums Podium mitfahren wird.
Bleibt auf jeden Fall spannend. UAE hat ja auch in Abwesenheit vom Kapitän ein enorm starkes Fahrerfeld. Ein Name, der natürlich im Vorfeld der Vuelta immer wieder herumgegeistert ist, der jetzt final nicht in der Startaufstellung auftaucht, ist Isaac del Toro.
Klar, also Giro Italia fast gewonnen. Also hätte eigentlich gewinnen müssen, wenn sie das taktisch ein bisschen besser auf die Reihe bekommen hätten. Aber ja, er ist 21 und mit 21 die Erfolge, was er heuer schon gefeiert hat, ist schon outstanding. Also das ist wirklich ungewöhnlich und dann in einem Jahr zwei große Landesrundfahrten wäre einfach zu viel. Selbst für so ein Talent, was Isaac del Toro ist. Und dann natürlich auch noch mit den Teamkollegen. Also es muss die Stimmung im Team irgendwo bleiben. Also UAE hat eigentlich Kapitäne für die großen Landesrundfahrten für drei Mannschaften. Also ja, wird auch in Zukunft spannend, ob sie so breit aufgestellt bleiben und auch wie lange der Tee noch fährt. Also er munkelt ja auch schon ein bisschen, dass er ja nicht die nächsten 10 Jahre mehr fahren wird. Aber solange er Ziele hat, werden wir ihn noch sehen und wird uns viel Freude vorm TV-Schirm bereiten.
Hat dich seine, ich muss da jetzt nur nachfragen, jetzt wo die Frage schon am Tisch liegt, hat dich die Entscheidung von Tadej Pogacar, die Vuelta-Teilnahme zurückzuziehen, die ja eigentlich angekündigt war, hat dich das überrascht? Beziehungsweise hat dich das überrascht, dass sein Toursieg fast ein bisschen freudlos, fast ein bisschen unemotional gewirkt und dass er einfach gesagt hat, das gefreut ihm eigentlich gerade nicht?
Na, also ich glaube, dass er die Vuelta heuer gar nicht am Plan gehabt hat. Also medial vielleicht ja, um die Spannung irgendwie hoch zu halten. Aber wenn man sich sein Programm letztes Jahr anschaut mit Giro und Tour, heuer dann sensationell die Klassiker, wo er vom Beginn der Saison Milan-San Remo jedes Rennen um einen Sieg mitgefahren ist und dann 3 Wochen Tour ist auch für ihn der Mörderstress. Dann natürlich auch nicht ganz die Zufriedenheit von ihm, weil die mannschaftliche Stärke war nur immer extrem stark, aber nicht so stark, dass er jeden Tag auf Etappensieg fahren können. Das taugt ihm dann persönlich auch nicht, weil er ist einfach ein Siegfahrer. Und man hat dann gesehen, dass er ja am letzten Tag, wo er wieder angreifen hat können, dass er da auch ja, Montmartre, wo jeder andere im Gesamtklassement gesagt hat, du macht sich von aus, ich habe mir 3 Wochen eh die Kante geben. Das macht dann an Tadej wieder Spaß. Und ich glaube, dass immer mal die Ruhe und Abstand, glaube ich mal, jetzt ganz, ganz wichtig war. Es war eine harte Saison und Abstand Tour Vuelta ist einfach nicht lange. Das heißt, wenn du die Vuelta am Plan hast, dann ist ganz klar, nach der Tour, am Tag danach, beginnt die Vorbereitung für die Vuelta. Das wäre selbst für einen Tadej, wäre das einfach mental, glaube ich, dann den Bogen überspannt. Was soll er Neues gewinnen? Er hat schon fast alles gewonnen, gerade die Vuelta noch nicht. Die wird er sich ja irgendwann holen. Bin ich mir sicher, dass er sich den Sieg von der Vuelta nicht entgehen lässt in seinem Palmarès. Aber heuer war der falsche Zeitpunkt dafür.
Wenn er irgendwann für die Vuelta geht, ich glaube, das erwartet die ganze Radsportwelt, dass das irgendwann passieren wird, reines Glaskugellesen, aber dann trotzdem nach einer Tourteilnahme, also dann wirklich einfach in diesem extrem engen Zeitraster oder lässt man dafür dann eine Tour aus? Macht das ein Rennfahrer? Macht das ein Tadej Pogacar?
Ah, das wird man sehen. Also der Tadej kann wahrscheinlich alles. Ich träume sogar zu, dass er alle 3 großen Landesrundfahrten in einem Jahr gewinnt, aber dann dürfte er alle anderen Rennen nicht fahren. Aber der Tadej ist halt einer, er will Rennen fahren, er will aktiv Rennen fahren. Weiß ich nicht, ja, ob er das in seinem Mindset hat, dass er das schaffen will, dann schafft er das, glaube ich, auch. aber auch von der Mannschaft wieder schwer, weil natürlich auch andere Kapitäne im Team sind. Also das ist dann schon ein Abwägen, wie ist die Einteilung. Und ja, er hat selber im Kopf, glaube ich, wie er seine Rennplanung gestalten kann und will. Und wenn er sich einen Plan schmiedet und er stürzt nicht oder wird nicht krank, dann sage ich mal, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das auch erfolgreich umsetzt, sehr, sehr hoch. So wie Jonas Vingegaard heuer, wenn man es früher wenig fährt und dann Tour Vuelta ist kein Problem. Er hat es letztes Jahr bewiesen mit Giro und Tour. Also ja, der D kann viel und viel mehr als auch viele andere.
Das ist schön zusammengefasst. Uns fehlen noch ein paar Fahrer zu besprechen. Uns fehlen noch ein paar Teams, die zu erwähnen sind. Vor allem auch, nachdem wir unseren Abschlusspodcast der Tour de France jetzt ein bisschen mit in die Vuelta reinziehen. Red Bull, Bora-Hansgrohe. Natürlich muss angesprochen werden, passt thematisch vielleicht ganz gut dazu, weil wir bei UAE gerade bei dem Stichwort Doppelspitze waren. Florian Lipowitz ja nicht dabei, Roglic nicht dabei bei der Vuelta und Team intern natürlich interessant. Evenepoel, der ab nächstem Jahr ja auch zum Red Bull-Team gehört, auch nicht dabei bei der Vuelta. Das Red Bull Bora-Hansgrohe-Team wird angeführt von Jai Hindley, der zuletzt beim Giro zu sehen war, dort gestürzt ist und der sich aber bei Burgos eigentlich recht motiviert zurückgemeldet hat. Wie ist so deine Einschätzung zur Vuelta-Situation? Jai Hindley und vielleicht auch so einen kurzen Exkurs zu der Gesamtthematik Red Bull Bora, weil das verspricht natürlich auch nicht ganz einfach zu werden.
Ja, stimmt. Aber ja, Jai Hindley hat Red Bull Bora-Hansgrohe oder Bora damals noch den ersten Grand Tour-Sieg gebracht beim Giro Italia. Das heißt, für einen Jai Hindley haben sie schon einen Kapitän jetzt bei der Vuelta am Start, der was schon mal ein Grand Tour gewonnen hat. Und es wird wahrscheinlich für ihn persönlich auch die letzte Chance in dem Team sein, nochmal auf Gesamtklassement als Kapitän zu fahren. Also ich glaube, dass die Motivation bei ihm sehr, sehr hoch ist. Und ja, wie du es richtig angesprochen hast, Red Bull Bora-Hansgrohe hat ganz klar das Ziel, einer der besten Radsportteams zu werden. Und ja, aktuell ist UAE klar die Nummer eins und sie zeigen eigentlich den Weg vor, wie man es fahrertechnisch aufstellen muss, dass man auch die Nummer eins ist. Klar hat UAE noch immer den Vorteil, an Tadej Pogacar zu haben. Den kann ich jetzt nicht klonen und gibt es auch kein zweites Mal. Aber man muss sich aus Teamseite in so einem großen Team ganz klar mehrere Kapitäne aufstellen. Und deswegen ist auch der Schritt logisch, wenn der Remco Evenepoel am Markt frei ist, einer der großen Stars, dann muss Red Bull zuschlagen. Und untypisch für den Radsport, dass, sagen wir mal, Fahrer aus einem bestehenden Vertrag rausgekauft werden. Und in der Radsportwelt können sich das ganz, ganz wenige Teams natürlich auch leisten. Wenn man sich jetzt aber den Hintergrund von Red Bull anschaut und jetzt keine Ahnung, wie hoch die Ablöse ist, aber werden ein paar Millionen gewesen sein, dann lachen die wahrscheinlich in der Konzernzentrale, weil die sagen, wenn ich mir einen Fußballer hole, der kostet mir 90 Millionen. Also, die haben einfach ein bisschen einen anderen Blickwinkel oder einen anderen Background von anderen Sportarten und da ist es eigentlich ein Schnäppchen. Auch wenn es für die Radsportwelt natürlich Riesensummen und untypisch ist, aber deswegen ja, ist es für Red Bull ein logischer Schritt, an Remco Evenepoel zum Holen neben an Florian Lipowitz, weil ja, war klar der dritte Platz, aber zum Toursieg waren schon noch richtige Schritte nach vorne nötig und ob das Remco Evenepoel überhaupt schaffen kann, steht auch noch in den Sternen. Aber Remco kann Zeitfahren gewinnen, kann sehr viele Klassiker gewinnen, Einwochenrundfahrten gewinnen. Also ja, kann man Red Bull nur gratulieren für den Transfer.
Und sowohl Lipowitz als auch Evenepoel sind auch noch sehr junge Fahrer im Vergleich zu zum Beispiel auch Primož Roglič, der zwar mit, ich glaube, er ist 35 momentan, der damit zwar auch noch kein Alter hat, aber für den Radsport halt natürlich dann schon eher am alterstechnischen Ende anzusiedeln ist. Aber aktuell auch, weil Red Bull ja auch gerne ein bisschen einen anderen Weg geht. Wenn man dem glauben darf, ja Roglič nach Pogacar der aktuell bestbezahlte Radrennfahrer ist.
Ja, klar, also von Wismar ist er geholt worden und Ralf Denk ist bekannt, ja, dass er Topstars holt. Und mit einem Peter Sagan ist ihm es damals perfekt gelungen. Also den hat er noch vorm Peak oder auf seinem Peak, sage ich mal, geholt. Bei Primož Roglič war es vielleicht ein bisschen zu spät. Klar hat er letztes Jahr die Vuelta gewonnen. Also muss man auch erst einmal. Also der Transfer ist schon gelungen. Aber natürlich, als Animo war natürlich ganz klar Tour de France. Und er war einmal sehr, sehr knapp dran mit Tadej Pogačar, wo er es dann im Abschlusszeitfahren die Tour nicht gewonnen hat. Und den Toursieg läuft natürlich er und auch das Team noch ein bisschen nach. Es war Versuch wert, absolut. Jetzt sage ich mal, in Hinsicht Tour de France leider nicht aufgegangen. Aber natürlich, Primož Roglič, seine Erfolge sprechen für sich, auch wenn er ja aktuell vielleicht überbezahlt ist für die Leistungen, was er bringt, aber das ist im Sport, in verschiedensten Sportarten oft der Fall.
Schöne Überleitung zu Wismar, dem ehemaligen Team von Roglic. Dieses Jahr wieder zurück auf der Vuelta findet sich ein Anstieg, mit dem auch Wismar eine ganz spezielle Geschichte verbindet, und zwar der Angliru. Ein ganz, ganz brutal schwerer Berg, auf dem damals Sepp Kuss im roten Trikot gemeinsam mit Vingegaard und auch noch Roglic im Team Wismar im Anstieg war und Vingegaard und Roglic gegangen sind und den Teamkollegen in Rot tatsächlich bergauf abgehängt haben. Sepp Kuss hat die Rundfahrt dann schlussendlich gewonnen. Vingegaard und Roglic haben sie dann wieder in den Dienst des Kapitäns gestellt, aber die Etappe hat dann durchaus etwas Drama beinhaltet. Was können wir dieses Jahr am Angliru erwarten?
Ja, also vielleicht, dass Jonas Vingegaard nicht mit einmal 13-fach fährt, sondern vielleicht doch einmal ein kleines Kettenblatt aus seinem Rad montiert. Na, Spaß beiseite. Also Angliru ist natürlich ein Wahnsinnsberg. Also es gibt wahrscheinlich im ganzen Radsport oder Grand Tours keine schwerere Bergankunft als wie das. Also über 20% durchgehende Steigung. Also der Berg ist sowas von steil. Wenn man in Österreich, wenn einer den Kitzbüheler Horn kennt, bei den steilen Stücken, aber das mal fünf. Also brutal. Und ja, das, was du vorher angesprochen hast, war natürlich ein besonderes Jahr für Wismar. Sie haben in dem Jahr alle drei Landesrundfahrten gewonnen. Das Unglaubliche geschafft, dass sie bei der Vuelta alle drei am Podium waren. Also Sepp Kuss, Primož Roglič und Jonas Vingegaard. Und das war natürlich teamtaktisch ganz, ganz schwer. Jonas Vingegaard hat die Tour de France gewonnen in dem Jahr. Primož Roglič hat die Vuelta schon ein paar Mal gewonnen gehabt. Und es war auf einmal ein Sepp Kuss im Team als klarer Helfer deklariert, was er noch immer ist. Das aufgrund der Schwäche der anderen, sage ich mal, so stark war, dass sie das unterm Team sich ausmachen haben können. Und klar, wären sie die drei das Rennen ausgefahren, hätte Primož Roglič oder Jonas Vingegaard die Vuelta gewonnen. Aber Sepp Kuss hat so viel für die beiden Kapitäne geleistet, dass dann die sportliche Leitung, glaube ich, mitten Jonas Vingegaard entschieden hat, okay, wir lassen den Sepp Kuss die Vuelta gewinnen. Und er ist das Jahr auch schon Giro und Tour gefahren. Also die Leistung von ihm war das Jahr sowieso gigantisch. Und dann Primož Roglič hat das ja nicht geschmeckt und war dann auch, glaube ich, ein Mitgrund, warum er dann auch von Wismar weggegangen ist und dann zu Red Bull Bora-Hansgrohe gewechselt ist. Aber ich habe es damals schöne Geste im Radsport gesehen, dass man Sepp Kuss die Vuelta gewinnen lässt. Und ich habe mir das als Fernsehzuschauer auch gewünscht, dass es so passiert. Es hat dann wie im Angliru nicht so ausgesehen, dass sie das nicht gewinnen lassen. Aber am Ende des Tages hat dann die Teamtaktik dazu geführt, dass es so passiert ist. Und ja, mich freut es nach wie vor sehr.
Sepp Kuss und Jonas Vingegaard nach wie vor im gleichen Team, nach wie vor bei Wismar, haben ja dieses Jahr wieder die Chance, das auszumachen, wie man den Angliru angeht.
Ja, also ich glaube, heuer ist der klare Kapitän, glaube ich, relativ leicht mit an Jonas Vingegaard, ja.
Ist ein so extremer Berg, so ein extremer Anstieg wie der Angliru, ist der dann Gesamtklassement entscheidend oder sagst du, das ist sowieso so ein Ausreißer, so ein Kletterertag, dass das vielleicht gar nicht so viel ausmacht. Oder muss man sich bis dahin den Verlauf der Vuelta und des Gesamtklassements ein bisschen erst anschauen?
Nein, es macht schon was aus. Also so ein steiler Berg ist für einen reinen Bergfahrer nicht so leicht. Also ich persönlich habe so bis 10-15% ist bei mir perfekt gewesen. Das ist so einfach Körpergewicht, Muskelmasse, wo bringt man seine Watt einfach hin. Alles, was dann so auf 20% gegangen ist, braucht man wieder ein bisschen mehr Muskelmasse, dass man die Watt stemmen kann. Und da hat man ihr ein bisschen schwer dann. Und das trifft sicherlich auf den einen oder anderen auch im Gesamtklassement zu. Also es wird schon sehr, sehr spannend und es kann schon ein Berg sein, wo der eine oder der andere dann Schwächen hat, wo er Zeit verliert, wo dann das Gesamtklassement zu der einen oder anderen Richtung schwanken kann. Also Egan Bernal kann das zum Beispiel sehr, sehr gut und auch Jonas Vingegaard eigentlich, aber ja, wieso Felix ist es vielleicht die Steigungsgrad dann ein bisschen schwieriger. Tagesform macht auch viel aus, wie kommt man hin. Also es sind so viele Faktoren, was man zum Berücksichtigen hat. Wenn wir jetzt nur oder alle am Berg nur den Angliru fahren würden, könnte man es im Vorfeld relativ einfach sagen. Im Zuge einer Dreilandesrundfahrt sind so viele andere Faktoren, wo noch mitspielen. Ja, kann vieles passieren.
Der Angliru wartet ja auch in etwa Mitte der Vuelta auf die Fahrer, also mit Etappe 13 sind wir kurz nach der Hälfte. Das Motto der dritten Woche dann drauf ist Rampas Inhumanas. Das heißt einfach unmenschliche Ansteigungen, unmenschliche Rampen. Das zieht sich ein bisschen durch und das fängt bei Etappe 17 dann schlussendlich an mit einer kurzen Etappe Bergankunft auf dem sogenannten Alto de Morerero mit einem Anstieg von knapp 9 Kilometer. Knappe 10% Durchschnittssteigung und 16% maximal. Direkt drauf kommt das Einzelzeitfahren und die Königsetappe der diesjährigen Vuelta ist dann erst Etappe 20 mit 4200 Höhenmeter, 5 klassifizierte Anstiege und der erste Kategorieberg, der Puerto de Navacerrada, wird zweimal gleich in Angriff genommen von unterschiedlichen Seiten. Wobei der letzte, also die zweite Auffahrt, der schwerere Anstieg ist und da sind wir wieder bei 12 Kilometern mit über 8% Schnitt. Ist dann eine so schwere, so späte Königsetappe, ist das dann der Moment, wo sie noch einmal alles zerreißt oder ist da einfach nach so viel Berg, nach so viel Höhenmetern, nach einer so anspruchsvollen Topografie, nach beinahe schon 3 Wochen, ist der Cast dann eh schon gegessen, wie man gut sagt auf Österreichisch?
Man gegessen nicht. Also es gibt schon natürlich die Radprofis, jetzt wie Felix Gall zum Beispiel, die in der dritten Woche nicht schwächer werden. Also er wird ja nicht besser, aber es werden, sagen wir mal, andere schwächer und somit kommt er dann weiter nach vorne und natürlich so eine schwere Königsetappe ganz zum Schluss kann da schon noch zu einer großen Veränderung führen, auch je nachdem wie das Wetter natürlich war, waren sehr, sehr heiße Tage mit dabei, also das spricht wieder ein bisschen gegen Felix, also er mag es lieber, wenn es ein bisschen kühler ist, aber ja, ich sag, also die Vuelta wird da schon entschieden sein, also ich glaube, dass sich da um einen ersten Platz wahrscheinlich nichts ändern wird, außer es ist natürlich sehr, sehr knapp, man weiß nie, aber normalerweise ganz vorne, glaube ich, wird sie wenig verändern, aber es wird sicherlich den einen oder anderen gehen, der was dann noch Platzierungen gut machen kann, aufs Podium vielleicht noch fahren kann. Also, ja, Vuelta, sehr, sehr viele Höhenmeter, deutlich weniger Kilometer als die Tour de France, aber deutlich mehr Höhenmeter. Also, das zeigt schon, dass die Topografie der Vuelta den Bergfahrern eigentlich sehr, sehr entgegenkommt.
Zum Vergleich, die Top 10 der Vuelta 2024 haben sich innerhalb von 11 Minuten abgespielt und die Top 10 der diesjährigen Tour de France lagen innerhalb von 32 Minuten. Ist das ein bisschen Sinnbild für die Unterschiede der zwei Rundfahrten?
Ja, man muss vielleicht Rundfahrten hernehmen mit oder ohne die zwei Großen. Also wenn der Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar, die was letztes Jahr beide nicht dabei waren, wegfallen, ist der Zeitunterschied natürlich ein anderer, weil sich das ganze Rennen anders verhält. Aber natürlich, also die Riesenzeitabstände erwarte ich jetzt auch nicht wie bei der Tour. Und es ist auch bei der Tour fahren vielleicht weniger aufs Gesamtklassement als wie bei einer Vuelta. Weil einfach die Chance auch höher ist, wirklich aufs Podium zu kommen. Weil der Tour ist einfach 1, 2, fast schon mal weg. Das heißt, es geht um einen dritten Platz. Und viele sagen dann, okay, ich gehe auf Etappenjagd oder suche mir ein Giro oder Vuelta fürs Gesamtklassement aus. Also deswegen ist auch aktuell bei der Tour, sage ich mal, die Zeitspanne von den Top 10 einfach geringer, weil bei der Tour sind ja auf Top 10 vielleicht wirklich nur 10 Fahrer am Ende des Tages gefahren, bei der Vuelta sind das wesentlich mehr.
Ist das auch, du hast das ganz zu Anfang dieser Episode angesprochen, der Unterschied zwischen Vuelta und Tour? Schlägt sich das auch so ein bisschen teamtaktisch, also teamintern taktisch nieder, dass es einfach weniger diesen einen großen Plan A gibt als bei der Tour, oder kann man das so nicht sagen?
Nein, das kann man nicht sagen. Also jedes Team stellt halt seine Mannschaft auf und je nachdem auch, wie in der Mannschaft gerade die Form ist. Also Movistar normalerweise immer Mannschaft für Gesamtklassement, haben heuer Enric Mas nicht dabei und auch sonst keinen fürs Gesamtklassement. Das heißt, die gehen heuer nur auf Etappenjagd. Also es kommt immer sehr darauf an, ja, welche Fahrer habe ich am Start. Was für Charakteristik haben die? Sind die Gesamtklassementfahrer? Sind das Etappenjäger? Also da wird die Teamtaktik ja von Rennen zu Rennen eigentlich immer angepasst.
Stichwort Teamtaktik, es ist dieses Jahr auch wieder ein Teamzeitfahren dabei, eines der beiden Zeitfahren. Beide Zeitfahren haben quasi keine Höhenmeter im Profil. Also die sind beide Topf eben, versprechen demnach auch sehr, sehr schnell zu werden. Ist da die eine oder die andere Variante gefährlicher für Gesamtklassementfahrer, die vielleicht eben aufgrund der Vuelta-Topografie eher Bergspezialisten sein? Ist da die Gefahr, ein Loch aufzureißen, wenn man nicht der Zeitfahrspezialist ist, wie groß ist die?
Es sind die Zeitfahren jetzt nicht so lange. Also das Teamzeitfahren ist schon Etappe 5. Das heißt, die Mannschaften werden nahezu vollzählig sein. Große Kräfte sind noch nicht vergeudet. Das heißt, wichtig ist, klar, man muss im Vorfeld trainieren. Aber es wird keine riesen Zeitabstände geben. Also da wird jetzt nichts entschieden sein. Ich finde es zum Zuschauen super schön. Also das hat schon was. Und wichtig ist da einfach nicht zum Stürzen als Team, schönes Zeitfahren runterfahren und da wird die Vuelta nicht entschieden. Also wenn es ein bisschen topografisch schwerer gewesen wäre, wäre das spannender. So flach ist es wahrscheinlich nur was fürs Auge. Aber ich finde es trotzdem eine coole Disziplin und dann Etappe 18 natürlich Einzelzeitfahren relativ zum Schluss mit 27 Kilometer auch sehr, sehr flach. Aber ja, wenn, sagen wir mal, ein Einzelzeitfahren wiederum so spät bei einer Rundfahrt ist, dann sind auch nicht mehr ganz so die Zeitfahrspezialisten wie Filippo Ganna, der was ist sicher das ganz, ganz vorne aufgeschrieben hat als Etappensieg nach seiner Touraufgabe, werden sie das auch die Topstars im Gesamtklassement, glaube ich, vorne mitunter ausfahren.
Damit hätten wir fast alle Fahrer besprochen. Vielleicht noch ein paar letzte Nachnennungen. Ein Mats Pedersen ist wieder dabei. Ganz, ganz viele Etappen gewonnen beim diesjährigen Giro. Lustiges Fact am Rande, wenn Mats Pedersen wieder auf Etappen und auf Sprint fährt, könnte Lidl Trek sich tatsächlich das Punktewertungstriple für 2025 holen. Giulio Ciccone ist nach seinem Crash beim Giro wieder dabei. Stark bei Burgos, war bisher allerdings noch nie in den Top 10 einer Grand Tour vertreten und auch zurück nach Crash und schwerer Verletzung. Mikel Landa, spanischer Lokalmatador, der probiert's auch. Wo siehst du die drei Herren angesiedelt?
Ja, Mats Pedersen hat bewiesen, auch schon bei der Vuelta, dass er da ja über sehr, sehr viele Berge mitkommt und dann Punkte sammeln kann. Also ja, er ist sicherlich ein Kandidat für den ein oder anderen Etappensieg, wo der klassische Sprinter nicht mitkommt. Ist er sicherlich mit Abstand der schnellste Mann. Und ob es dann von der Topografie reicht fürs Sprint-Trikot oder Punktetrikot, ja, wird man sogar mal nach dem ersten Ruhetag einmal sehen. Aber natürlich, wo Mats Pedersen am Start steht, ist ja wie wenn er Wout van Aert oder Mathieu van der Poel, aggressive, offensive Fahrweise, also zum Zuschauen sehr, sehr cool. Mikel Landa, klar, also eigentlich Edelhelfer für Remco Evenepoel und auch, sagen wir mal, in seinem guten Alter noch einmal die Möglichkeit, da vorne mitzufahren. Also bin ich auch gespannt auf seine Leistungsfähigkeit. Und ja, dann haben wir natürlich aus österreichischer Sicht ja auch vier Österreicher am Start. Ja, bin schon sehr, sehr gespannt auf den Felix natürlich. Sicher Potenzial für einen Etappensieg. Felix Großschartner, wie schon im Beginn kurz erwähnt, er wird einfach sehr, sehr viele Helferrollen haben und die zwei Kapitäne am Berg, einer der letzten Männer sein, die was das Tempo machen werden. Und ja, damit Patrick Gamper und Tobias Bayer, zwei Männer, die was in Fluchtgruppen gehen können. Also ja, die werden wir sicherlich auch das eine oder andere Mal vorne sehen und mit ein bisschen Glück, ja, hoffe ich auf einen österreichischen Etappensieg bei der Vuelta 2025.
Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Abschließende Frage. Wir haben uns im Vorfeld dieser Episode ein bisschen unterhalten und da hast du unter anderem gesagt, du findest es bemerkenswert, dass heute junge Fahrer gegenüber den Routiniers so viel schneller sind, als das noch zu deiner Zeit der Fall war. Und ich habe das einen total interessanten Aspekt gefunden. Magst du das vielleicht ein bisschen ausführen?
Ja, also selber beim Radfahren hat man eigentlich immer so die gute Zeit, um über Sachen nachzudenken. Und wie ich selbst einmal erst ja, vor ein, zwei Wochen mit dem Radl gefahren bin, habe ich mir gedacht, wieso ist das eigentlich, dass zu meiner Zeit, ja, man mit, ja, sagen wir mal 26, 27 bis 35 so die Hochblüte gehabt hat und die Jungen eigentlich nicht vorne mitfahren haben können. Und das hat sich eigentlich sehr, sehr gewandelt. Und wenn man das, sage ich mal, ein bisschen genauer in der Tiefe anschaut, ist es, glaube ich, der Professionalität im Profisport geschuldet. Zu meiner Zeit, klar, hat man einen Ernährungsplan gehabt, man hat einen Trainingsplan gehabt, aber es war bei weitem noch nicht so wissenschaftlich wie heuer. Also die Höhentrainingslager haben noch nicht die Riesenrolle gespielt. Und so ist es eigentlich, glaube ich, aus meiner Sichtweise, dass einfach die jungen Athleten, die haben noch keine Familie, haben vielleicht eine Freundin, aber haben noch keine Kinder und die haben noch nicht so die Strapazen der vielen Radsportjahre hinter sich. Das heißt, die sind ab Jänner 3, 4 Wochen im Höhentrainingslager, sind dort in einem Hotel, trainieren, ernähren sich gut. Und haben sonst noch kein soziales Leben oder kein Familienleben. Und ich glaube, das macht den Unterschied aktuell aus, dass sie die Jungen einfach zu 120% auf den Profisport und nur der Sport im Leben da ist. Und andererseits jetzt wie 30-Jährige, die was schon Frau haben, Kinder haben, die kennen das gar nicht so. Nur den Radsport haben. Ja, wenn du Kinder hast, musst du dich um die Kinder kümmern oder magst natürlich auch gerne. Oder bist daheim und trainierst zu Hause, gehst aber essen und hast nicht den genauen Trainingsplan. Also ich glaube, dass da einfach der Fokus bei den jungen Athleten mehr nur der Radsport ist als gegenüber den 30-Jährigen, wo das soziale Leben dann auch einfach vom Stellenwert, glaube ich, höher ist.
Das heißt, so Blütejahre, beste Jahre, Anfang, Mitte 20 ist gekommen, um zu bleiben. Siehst du Potenzial, dass der Sport noch jünger werden kann, wenn Rennradfahren boomt ja wahnsinnig? Kann sich das niederschlagen, dass einfach dass junge Mädels und Burschen einfach noch früher in den Sport einsteigen wollen, noch früher besser werden, das noch jünger wird? Und siehst du das vorteilig, nachteilig?
Mein jünger als wir heutzutage geht es, glaube ich, nicht. Weil irgendwann muss ja, sagen wir mal, der Körper sich entwickeln und ausgewachsen sein. Also da ist, glaube ich, einer ein bisschen früher, einer ein bisschen später. Aber ich glaube, viel früher als wie heute geht's gar nicht, ja. Und ja, es ist einfach die Lebenssituation, ja. Also Tadej Pogacar jetzt mit verheiratet und Kinder wäre nicht dasselbe Tadej Pogacar, wie er jetzt seine sportliche Leistung bringen kann, weil er fokussiert sich nur auf den Radsport. Seine Freundin ist selbst Profi-Radsportlerin, das heißt, sie hat denselben Fokus und versteht es auch, um was es geht. Und ich glaube, ja, das widerspiegelt auch vielleicht seinen Zeithorizont, wo er sagt, okay, ich bin sicher nicht bis 35, 36 da vorne an der Weltspitze, sondern irgendwann ist dann auch Familie im Vordergrund und er weiß, glaube ich, ganz genau, wenn er nicht so fokussiert seinen Trainingsplan von früh bis auf Nacht durchzieht, dann kann er die Leistung nicht bringen. Und dann werden wieder Junge sein, welche das aber machen und dann ist der Gap einfach da. Und um des Geldes willen, glaube ich, fordert er die Pogacar immer. Also da hat er schon lange ausgesorgt. Deswegen, solange er das von seinem Mindset durchziehen kann, wird er das tun. Und ja, das ist, glaube ich, der Riesenunterschied zu meiner Zeit, wo alle gleich trainiert haben. Wurscht, ob mit Familie, da war man daheim, man hat daheim trainiert. Das hat sich, glaube ich, am größten neben dem Material noch geändert. Ja.
Werden wir dementsprechend, weil ich meine, es sind mentale Strapazen, es sind unfassbare körperliche Herausforderungen, Radrennfahrer oder auch Radrennfahrerin natürlich zu sein, werden wir dementsprechend dann auch frühere Karriereende normaler sehen, weil du eben sagst, es verschiebt sich vielleicht einfach nur dieselbe Zeitspanne etwas nach vorne und wird es normaler, dass Männer, Frauen im Radsport einfach dann mit Anfang 30 die Karriere schon beenden?
Mal unterschiedlich. Also zeigen ja auch die letzten Jahre, wenn man sich einen Chris Froome anschaut, der was auch ja, fünfmal oder viermal die Tour gewonnen hat und noch immer aktiv ist, weil er den Radsport liebt und einfach dem, ja, seinen Lebensinhalt da sieht und mit dem Frieden geschlossen hat, dass er sagt, okay, meine Zeit war und jetzt bin ich halt noch immer dabei, weil es mir Spaß macht. Und Tadej Pogacar wird vielleicht sagen, okay, wenn ich nicht um einen Sieg mitfahre, dann interessiert es mich nicht. Also da wird es verschiedene Ansätze geben. Und
Wir erinnern uns an Mark Cavendish letztes Jahr.
zum Beispiel, also das kann, glaube ich, nur jeder Sportler für sich selbst entscheiden, wie lang ja, gebe ich meine Leidenschaft für den Radsport hin und was sind meine Ziele und für was setzt mich das Team ein, kriege ich einen Vertrag. Also, das so pauschal zum Sagen ist es, glaube ich, nicht möglich.
Alles klar. Danke fürs Gespräch. Wir melden uns zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ein paar Etappen der Vuelta passiert sind und wenn es Neuigkeiten zu besprechen gibt, wenn es Gesamtklassementstände zu besprechen gibt und mit einem Ausblick auf das, was dann noch so kommt. Danke, Bernhard.
Danke auch.